Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute steht wieder eine neue Monatsvorschau an, in der wir euch die 15 spannendsten Serienstarts des Februars rausgesucht haben. Das mache ich natürlich nicht allein und begrüße heute mal wieder hier im Podcast meinen lieben Kollegen Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Max.
Falls ihr es noch nicht gehört habt oder schon gehört habt, wir sitzen nicht gemeinsam in einem Podcast-Studio heute, weil die Busse und U-Bahnen in Berlin heute nicht fahren. Das kann uns aber nicht von unserer Serienvorfreude abhalten heute. Also falls die Tonqualität unterschiedlich bei uns ist oder anders ist als sonst, sieht es uns nach. Wir versuchen so schön wie möglich zu sprechen. Matthias, bist du bereit?
I'm ready.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Wir haben euch heute 15 neue Serien und Staffeln mitgebracht, die ihr im Februar hierzulande im Stream bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. streamen könnt, die dort an den Start gehen und die für Serienfans auf jeden Fall einen Blick wert sein könnten. Manches haben wir schon sehen können und können euch ruhigen Gewissens empfehlen. Und natürlich sind auch einige Neuheiten dabei, die aufgrund ihres Konzepts, ihres Casts oder anhand des Trailers bereits für Vorfreude sorgen. Das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und ihr müsst nichts mitschreiben. Alle Titel findet ihr übersichtlich in den Shownotes. Und bevor wir uns den kommenden Serien widmen, blicken wir noch einmal kurz zurück auf den Januar. Da geht die Frage an dich, Matthias. Welche Serie hast du denn zuletzt gesehen? Oder was kannst du empfehlen? Irgendwas Neues noch? Oder hast du auch was Altes gesehen vielleicht?
Ja, also ich bin jetzt der schlechteste Mensch, dem du diese Frage stellen konntest, weil ich habe im ganzen Januar noch keine einzige Serie geschaut, geschweige denn irgendetwas Neues angefangen. Deswegen droppe ich einfach mal meine letzte schöne Serienüberraschung, die ich auf den letzten Metern von 2024 noch entdeckt habe, wobei entdeckt ist relativ. Ich habe die zweite Staffel von Shrinking geschaut im Dezember und wirklich jede einzelne Sekunde so genossen. Das ist ganz, 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 ganz toll bei Apple TV Plus. Auf den ersten Blick sieht's aus wie eine absolute Feel-Good-Serie, aber zwischendrin kommen so emotionale, wuchtige Spitzen, dass es auch sehr schnell zu einer Feel-Bad-Serie wird, aber auch nie zu einer Feel-Bad-Serie, die dich irgendwie vom Cliff runterschubst, sondern immer eine Feel-Bad-Serie, die dir so kurz auf die Schulter tappt und sagt, dreh dich um und ich umarme dich.
Das ist wie Serientherapie, könnte man sagen.
Ja, kind of. Shrinking halt.
Shrinking halt. Ich habe auch eine Apple TV Plus Serie. Ich mache es ganz kurz. Mein großes Highlight im Januar war die zweite Staffel von Severance, der Mystery-Sci-Fi-Thriller-Serie. Die läuft zwar noch bis Ende März, aber ich konnte schon die komplette Staffel vorab sehen. Keine Spoiler an dieser Stelle, auf gar keinen Fall. Hört gerne in unsere Januar-Vorschau noch mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt, worum es geht. Ich kann nur so viel sagen, die Serie ist auch in Staffel 2 wieder wahnsinnig gut. Ich weiß jetzt schon, dass wir sie im Sommer, wenn wir die bisherigen besten Serien des Jahres küren, da wird sie definitiv dabei sein. Also Leute, bitte schaut alle Severance.
Ich habe bisher die ersten, was sind das, 2,5 Minuten geschaut, wo er durch den Gang rennt die ganze Zeit. Und diesen Clip habe ich inzwischen so oft geguckt, dass er vermutlich eine gesamte Episode von der Laufzeit ergibt.
Und ist dir schon schwindelig geworden dabei?
Ja, vor allem versuche ich es immer so im Gedanken nachzuvollziehen, wie dieses Labyrinth genau aufgebaut ist. Und es gibt inzwischen aber auch schönes Behind-the-Scenes-Material, wo man sich anschauen kann, wie sie das gedreht haben, wie quasi der Kameramann die ganze Zeit mit seiner Vorrichtung hinterher rennt, beziehungsweise kurz auch mal vorausrennt und so. Das ist schwindelerregend.
Und das ist nicht das einzig Schwindelerregende, was passiert in der Staffel.
Ja, ich bin schon sehr gespannt.
Bevor wir jetzt gleich in den Februar eintauchen, gibt es hier kurz noch erst ein paar Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Dann widmen wir uns jetzt den Februar-Serien. Ich mache einfach mal den Anfang. Und zwar am 2. Februar startet bei Magenta TV Black Snow Staffel 2. Es sei euch verziehen, wenn ihr den Titel noch nie gehört habt oder wenn ihr von der Serie noch nie was gehört habt. Das ist ein australisches Crime-Drama mit Travis Fimmel, auch bekannt aus Vikings unter anderem. Und ich mochte die erste Staffel schon sehr und jetzt gibt's die zweite Staffel mit einem komplett neuen Fall. Also man kann auch die zweite Staffel theoretisch gucken, ohne die erste gesehen zu haben. Beide Staffeln haben jeweils 6 Folgen, 50 Minuten. Also kann man auch an einem Wochenende mal sich angucken. Und worum geht's? Das Ganze spielt in Australien und handelt von Detective James Cormack, auch ein cooler Name. Der wird von Travis Fimmel gespielt. Und das ist ein Ermittler für Cold Cases, der zwar so einige persönliche Probleme mit sich rumträgt, aber dafür mit feinem Gespür und Empathie an seine Fälle rangeht und immer mit einem leicht abgeranzten Trucker-Look mit langen, feuchten Haaren und Basecap. Das passt auch wunderschön zum Wetter vom heißen Wetter von Australien. Und in Staffel 1 geht es um den Fall der 25 Jahre zuvor ermordeten Schülerin Isabel Baker und deren Mörder wurde nie aufgespürt. Aber jetzt wird in der Gegenwart eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1994 geöffnet und dabei ergeben sich plötzlich neue Hinweise und James Cormack versucht dann, an der Seite der Schwester der Verstorbenen all die Geheimnisse zu entschlüsseln, die die Menschen aus Isabels Umfeld seit vielen Jahren hüten. Und das Interessante an der Serie ist auch, dass sie immer auf zwei Zeitebenen erzählt wird, wie eigentlich sehr viele Mystery-Murder-Mystery-Serien auch. Also einmal folgen wir in der Vergangenheit dann der Geschichte des Opfers und in der Gegenwart den Ermittlungen von James Cormack. Und in Staffel 2, die hat jetzt nun einen ganz neuen Fall mit vielen neuen Charakteren. Und eigentlich ist nur James Cormack wieder mit dabei als Ermittler. Also es ist fast schon wie so eine Anthologieserie ein bisschen. Deswegen hat die Staffel übrigens auch einen eigenen Titel, die zweite. Die heißt nämlich Black Snow, Jack of Clubs. Der Titel kommt daher, dass in der Serie die ungelösten Fälle bei der Polizei auf Spielkarten aufgedruckt sind mit einem Bild der jeweiligen vermissten oder ermordeten Person. In Staffel 2 wird dann jetzt die Karte des Kreuzbuben zum neuen Fall. Und vielleicht nochmal ein bisschen konkreter, worum es in der zweiten Staffel geht. Da geht es um eine junge Frau namens Zoe Jacobs, die verschwand im Jahr 2003 nach ihrem 21. Geburtstag spurlos. Und jetzt in der Gegenwart findet die Polizistin Samara, die damals mit Zoe befreundet war, deren Rucksack in einem leerstehenden Gebäude. Und die schließt sich nun mit James zusammen, um den Fall nochmal neu aufzurollen. Hat Zoe damals Hals über Kopf das Kleinstadtleben hinter sich gelassen und es ausgerissen oder wollte ihr jemand etwas antun? Und was hat es mit mysteriösen Anrufen auf sich, die Samara jedes Jahr am Tag von Zoes Verschwinden erhält und die sie davon überzeugen, dass Zoe noch am Leben sein muss? Fragen über Fragen, die wieder eine fesselnde Krimiserie ausmachen, auch in der zweiten Staffel. Und im Prinzip sind es diesmal sogar zwei Fälle, weil James nimmt auch die Suche nach seinem seit seiner Kindheit verschwundenen Bruder wieder auf, was für ihn zu einer psychischen Belastungsprobe wird. Und besonders spannend dabei, Zoe Jacobs wird gespielt von Jana McKinnon, eine deutsch-australische Schauspielerin, die sowohl in australischen als auch in deutschen Produktionen mitwirkt. Das finde ich sehr interessant. Ich kannte sie nämlich tatsächlich bisher nur aus der Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da hatte sie die Christiane F. gespielt. Und war jetzt total überrascht, sie in einer australischen Serie mit australischem Akzent zu sehen und hören. War sehr interessant. Genau, und wer Krimis mag, dem kann ich die Serie eigentlich nur empfehlen. Beide Staffeln sehr spannend und das australische Setting ist auf jeden Fall auch mal was anderes. Allerdings muss ich auch eine Triggerwarnung aussprechen für Staffel 2, weil da geht es unter anderem auch um das Thema Selbstverletzung bei Travis Fimmels Charakter und es nimmt teilweise extreme Züge an und ist sehr schmerzhaft mit anzusehen. Deswegen Nur eine kleine Warnung für Staffel 2. Ich fand tatsächlich thematisch die erste Staffel noch ein bisschen interessanter, weil die so einen Fokus auf die Community von Südseeinsulanern richtet. Das sind also die Einwanderer der südpazifischen Inseln, die dann in Australien auf Feldern arbeiten und ausgebeutet werden. Das war so ein sehr interessanter und erschütternder Einblick in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel geht es auch wieder grob um Menschen am Existenzminimum. Aber das fand ich in der ersten Staffel noch ein bisschen frischer. Und natürlich für alle Travis-Fimmel-Fans ist die Serie natürlich auch spannend, weil er hier auch angenehm unauffällig spielt, nachdem er in Dune Prophecy für mich mit seinem Overacting völlig aus dem Rahmen gefallen ist. Genau, das ist Black Snow Staffel 2. Matthias, du darfst weitermachen am 6.
Ja,
Februar.
Ja, ich glaube, wir... Genau, 6. Februar. Wir bleiben in Australien, denn wir haben eine Netflix-Serie, die aus Australien kommt. Apple Cider Vinegar ist auch ein höchst krimineller Fall, eine True-Crime-Serie, aber lasst uns erstmal einen Schritt zurückdrehen, bevor hier das Verbrechen, weiß nicht, ob man es Verbrechen nennen kann, aber die Lüge zum Vorschein kommt, haben wir Caitlin Dever in der Hauptrolle, die spielt Belle Gibson, eine Figur, die sich, sagen wir, in der Welt der sozialen Medien sehr wohl fühlt, mit Videos, mit kleinen Chat-Nachrichten und so weiter, will sie den Menschen da draußen beibringen, wie man ein perfektes, sehr gesundes, langes Leben führt. Und warum sie zur Inspiration für sehr viele Menschen wird, liegt unter anderem darin, dass bei ihr selbst eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Und Belle, die Caitlin Dever-Figur, die lässt sich davon nicht unterkriegen, sondern geht mit gutem Vorbild voran und lebt ein gesundes, fröhliches, starkes, inspirierendes Leben, bis der Groschen fällt und sich herausstellt, dass alles fußt auf einer großen Lüge, dieses gesamte Medienimperium, dieses Social-Media-Imperium, das sie sich aufgebaut hat, die ganzen Follower, Followerinnen, die sie gesammelt haben, die folgen einer Geschichte, die sich vermeintlich in ihren Augen vor ihren Augen in Echtzeit entfaltet, aber auf überhaupt keinen wahren Begebenheiten, Tatsachen, was auch immer beruht. Und das klingt ziemlich aufregend, wurde tatsächlich inspiriert von Dingen, die tatsächlich in der Welt geschehen sind. The Woman Who Fooled the World ist die journalistische Grundlage, auf der diese Serie zurückgeht. Das Buch wurde damals von Bo Donnelly und Nick Toscano geschrieben und für die Serienumsetzung zeichnet sich jetzt Samantha Strauss verantwortlich. Die habe ich vorhin gegoogelt, weil mir der Name gar nichts gesagt hat, und habe herausgefunden, sie hat eine kleine Sky Original Serie namens The End kreiert, aber ich glaube, die Serie, mit der ich sie dann eher doch in Verbindung bringen kann, weil ich die auch gesehen habe, sie hat mitgeschrieben bei den Drehbüchern von Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman, die kam bei uns bei Amazon Prime, und jetzt hat sich hier die Geschichte dieser Lifestyle-Wellness-Influencerin in eine Netflix-Serie verwandelt. 6 Folgen ist das insgesamt lang. Ich vermute mal, das wird ziemlich als Miniserie konzipiert sein, zumindest das bei vielen dieser True-Crime-Geschichten ist. Ich meine, irgendwann ist die Geschichte zu Ende. Und noch ein Fun-Fact, falls euch Caitlin Dever nicht überzeugt in der Hauptrolle, falls das noch nicht allein Grund genug ist, diese Serie zu schauen. Caitlin Dever, wer sie nicht kennt, sie hat mitgespielt in dem ganz, ganz, ganz tollen Indie-Film Short Term 12. Und ich glaube, am bekanntesten ist sie für Booksmart, das Regiedebüt von Oliver Wilde. Da spielt sie eine der beiden Hauptrollen. Und neben Caitlin Dever spielt jetzt in Apple Cider Vinegar die zweite weibliche Hauptrolle Alicia Debman Carey. Und die kennt man aus Fear the Walking Dead. Da habe ich mich gerade sehr drüber gefreut, als ich sie im Cast entdeckt habe. Denn seit Fear the Walking Dead habe ich sie ehrlich gesagt nirgendwo anders gesehen.
Und ich glaube, Netflix-Miniserien mit Caitlin Dever sind immer gut. Also da gab es eigentlich nur Unbelievable bisher und die war super.
Die habe ich noch nicht gesehen, aber stimmt, da habe ich auch sehr viel Gutes drüber gehört. Ich befürchte, Unbelievable fällt vom Tonfall nochmal eine Spur härter aus. Also so wie ich das Apple Cider Vinegar einschätze, glaube ich, ist da auch noch ein bisschen mehr Unterhaltungswert gegeben, sagen wir es mal so. Ich glaube, die Serie hat ein großes Interesse und vielleicht auch einen gewissen Voyeurismus daran, diesen Zusammenbruch von dieser Online-Personality zu verfolgen, zumindest ausgehend vom Trailer.
Ich glaube, Caitlin Dever hat einen sehr guten Frühling dieses Jahr, erst mit der Netflix-Serie und direkt im Anschluss dann The Last of Us Staffel 2.
Mhm. Wobei, wer weiß, wie The Last of Us Staffel 2 für sie läuft. Ich hoffe gut.
Wir werden sie alle anfeuern.
Ja, irgendjemand muss sie beschützen vor grausamen Menschen im Internet.
Vor den Abby-Hatern, ja, okay. Die Thematik vertiefen wir dann nochmal, wenn es um was geht. So, dann habe ich auch noch eine Netflix-Serie mitgebracht, die auch am 6. Februar startet. Also habt ihr gleich zwei Serien zur Auswahl an dem Wochenende. Und zwar ist das eine Serie, die wir gerade schon in unserer Vorschau auf die spannendsten Highlights des Jahres vorgestellt haben. Und jetzt kommt sie schon, es ist nämlich Cassandra. Das ist nach Dark, Das Signal und 1899 die dritte deutsche Netflix-Serie, die sich ins Sci-Fi-Genre vorwagt. Und hierin geht es um die Familie Prill, die nach einer Tragödie ihr Leben in Hamburg hinter sich lässt und in ein seit 50 Jahren nicht mehr bewohntes Haus auf dem Dorf zieht. Dies ist aber kein gewöhnliches Eigenheim, sondern Deutschlands erstes Smart Home, das in den 1970er Jahren mit einem fortschrittlichen Computersystem namens Cassandra ausgestattet wurde, mit der lieblichen Stimme und dem tollen Gesicht von Lavinia Wilson. Das heißt konkret, in jedem Raum des Hauses sind große Bildschirme installiert, auf denen dieses stets befremdlich grinsende Gesicht Cassandras zu sehen ist, die sich als ultimative Haushaltshilfe vorstellt und sogar mit einem fahrbaren Robotereinheit durchs Haus düsen kann. Aber wie das halt so ist mit KIs im Sci-Fi-Genre, entwickelt auch Cassandra ein gefährliches Eigenleben und möchte Teil der Familie werden, auch wenn das bedeutet, die skeptische Mutter Samira aus dem Weg schaffen zu müssen. Das ist allerdings nur ein Teil der Serie, denn die Geschichte spielt sich auf zwei Zeitebenen ab und erforscht auch in den 1970er Jahren die Erlebnisse der Ehefrau und Mutter, die zufälligerweise auch Cassandra heißt und auch von Lavinia Wilson gespielt wird, aber diesmal als Mensch, die inmitten von Problemen mit einem untreuen Ehemann und einem verhaltensauffälligen Sohn den Schein einer perfekten Familie wahren will. Und insgesamt sind das 6 Folgen. Ich habe schon geschaut und ich hatte mir tatsächlich vorab die Frage gestellt, wird das die deutsche Version von Megan? Unsere liebste KI-Roboter-Horror- Tänzerin, genau. Dafür ist sie bekannt, fürs Tanzen.
Fürs Tanzen.
Also erstmal Cassandra ist auf jeden Fall sehenswert. Und ja, die Roboterdame hat auch schon einige bissige Sprüche auf Lager und beginnt die Familie auf wirklich böse Art zu manipulieren. Da musste ich tatsächlich eher an die kleine Esther aus dem Film Orphan denken, als ich es geschaut habe. Und in ihren schwarzhumorigen Momenten funktioniert Cassandra, also die Serie, für mich am besten. Und die Mimik dieser soziopathischen KI, das macht richtig Spaß. Vor allem Lavinia Wilson ist dabei das Highlight der Serie, weil sie ja halt gleich zwei Rollen spielt, so als psychotische Schurken und tragische Heldin. Aber Horrorfans sollten ihre Erwartungen dann doch etwas herunterschrauben. Die Serie hat zwar bekannte Genre-Mechanismen und Klischees, die sie aufgreift, aber so den letzten Schritt zur völligen Eskalation, wie man sie aus ähnlichen Genre-Stoffen kennt, den geht die Serie dann leider doch nicht. Aber nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß mit der Serie und ihrem Retro-Charme. Matthias, ich glaube, bei dir steht sie auf der Merkliste schon, spätestens seit du meinen Text dazu gelesen hast.
Tatsächlich, also mir hat sie lange Zeit auch gar nichts gesagt und ich dachte, gut, Cassandra, dahinter kann sich alles verstecken, aber seitdem ich deinen Text gelesen habe, bin ich sehr neugierig. Mich interessiert tatsächlich am meisten irgendwie dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Zeitebenen und du hast irgendwie eine und die gleiche Schauspielerin, die sind doch grundlegend verschiedenen Rollen und irgendwo genieße ich es auch, wenn so KI, Killer, Roboter, was auch immer, freidrehen, das ist schon ein sehr schöner Genre-Kniff. Also, weiß nicht, Megan zum Beispiel, hast du ja schon erwähnt, der war sehr unterhaltsam.
Ging auch ohne Blut.
Ja. Und vor allem, weil du hast ja immer eine Figur, die allen anderen überlegen ist und dann aber im Fall von Megan so ein bisschen trotzdem, sie ist dieses junge, kleine Mädchen und aber allen immer so einen Schritt voraus und das spielt sie dann auf so eine genüssliche Art und Weise heraus und du sitzt drin und denkst dir einfach nur, Alter, wie fies kann das noch werden? Sowas hoffe ich, dass Cassandra auch wird.
Dann hoffe mal. Genau, am 2.6. bei Netflix. So, und dann habe ich noch einen kurzen Hinweis. Die stellen wir jetzt nicht näher vor, die Serie, aber für alle Cobra Kai-Fans einmal den 13. Februar könnt ihr euch im Kalender anmerken. Da kommt nämlich dann der dritte Teil der 6. Staffel, das große Finale zu Netflix. Hier habt ihr nochmal den Hinweis. Dann ist
endlich vorbei.
Nein, danach kommt noch Karate Kid ins Kino.
Also, aber
es geht ja weiter. Das Franchise geht weiter.
Ich sag das ja auch nur so halb genervt wegen dieser Dreiteilung der Staffel. Das ist so, weiß nicht, irgendwie schleppt es sich dahin.
Hm. Schauen wir mal, wird bestimmt ganz toll, das Finale. So, nächste Serie, Valentinstag. Am 14. Februar pünktlich zum Valentinstag gibt's Serienliebe und Kannibalismus mit der dritten Staffel von Yellow Jackets. Die kommt zu Paramount Plus. Es ist eine der besten Mystery-Thriller-Serien der letzten Jahre. Und nach jetzt wieder fast 2 Jahren Pause, also es ist bei Serien nervt es langsam, dass es 2 Jahre warten muss zwischen den Staffeln, gibt's jetzt 10 neue Folgen, 2 zum Start und dann wöchentlich bis in den April hinein. Und falls ihr von Yellow Jackets noch nicht gehört habt oder es noch nicht gesehen habt, die Serie spielt, auch eine Serie, die auf 2 Zeitebenen spielt. Und zwar einmal im Jahr 1996, als eine Mädchenfußballmannschaft mit einem Flugzeug in der kanadischen Wildnis abstürzt und dort dann ums Überleben kämpft, wobei auch noch so einige potenzielle übernatürliche Vorkommnisse im Spiel sind. Und insgesamt 19 Monate schlagen sich die jungen Mädchen, Frauen durch, drohen dem Wahnsinn zu verfallen und werden schließlich sogar zu Kannibalinnen. Und die zweite große Storyline spielt sich dann 25 Jahre später ab und folgt den Überlebenden, die nicht gegessen wurden, als erwachsene Frauen, die von ihrer traumatischen Vergangenheit wieder eingeholt werden. Und was die Serie so stark macht, sind einerseits natürlich die vielen Rätsel und Mysterien und dieser Mix aus Mystery, Survival, Thriller und ein bisschen Horror. Und natürlich auch die komplizierten und teils unberechenbaren Hauptfiguren. Also die Besetzung der Serie ist richtig stark und die jungen und erwachsenen Versionen der Charaktere sind auch optisch extrem gut besetzt. Unter anderem sind mit dabei Melanie Linsky, Christina Ricci, Juliette Lewis, Lauren Ambrose, Ella Purnell, Sophie Thatcher, Jasmine Savoy Brown und um auch mal ein männliches Castmitglied noch zu nennen, Elijah Wood spielt auch noch mit der zweiten Staffel.
Der ist der hungrigste von allen.
Und ab der dritten Staffel gibt's nochmal 2 neue Castmitglieder und zwar Hilary Swank. Ich würde sagen, damit können wir uns von einem Gastauftritt in Cobra Kai verabschieden.
Autsch.
Und Joel McHale spielt auch mit. Genau. Ich bin hyped und hoffe, dass alle Unentschlossene die Chance nutzen, um jetzt noch in die Serie einzusteigen. Noch geht es. Noch sind es nur 20 Folgen, die man aufholen muss.
Ich gehe mal davon aus, dass Joel McHale in der gegenwärtigen Handlung vorkommt, aber theoretisch wäre er der Erste, der gegessen wird.
Er spielt übrigens auch im nächsten Scream-Film mit und alle sagen jetzt schon, der ist der Killer. Er sieht halt auch so aus wie so ein Killer. Gerade nochmal nachgeguckt, sind übrigens nicht 20 Folgen, die man aufholen muss, sondern 19 Folgen. Die zweite Staffel hatte nur 9 Folgen. Eine weniger. Oh. So, und jetzt kommt noch eine Prestige-Serie, die zurückkehrt, Matthias.
Ja, schon wieder 3. Staffel. Dieses Mal White Lotus aus dem Hause. HBO geht bei uns bei Sky an den Start am 17.02. Und falls ihr noch nicht was von White Lotus gehört habt, was habt ihr in den letzten Jahren gemacht? Das ist eine der Hype-Serien schlechthin. Hat damals angefangen sogar nur als 6-teilige Miniserie. Da war man sich noch nicht sicher, ob das mehr tragen wird. Aber der Hype war, wie gesagt, gigantisch. Das Konzept ist so ein bisschen, ja, was haben wir denn? Wir haben ein bisschen so Drama-Elemente, wir haben ein bisschen komödiantische Elemente, wir haben sehr viele satirische Elemente. Geschaffen wurde das von Mike White, der ja auch schon in allen möglichen Genres unterwegs war und sein größtes Vermächtnis das Drehbuch zu School of Rock geschrieben hat mit Jack Black, wo School of Rock aber auch eher eine dieser Filme ist, der sehr holsam in seinem ganzen Charakter ist. Das kann man von White Lotus wirklich nicht behaupten. Die Serie trägt wirklich ihr bissigstes Gewand, das sie im Kleiderschrank stehen hat. Vielleicht ganz grob das Konzept: jede Staffel spielt an einem anderen Ort. Wir waren in der ersten Staffel in Hawaii, in der zweiten in Sizilien und dieses Mal in Thailand. Ursprünglich war tatsächlich Japan als Haupthandlungsort geplant, aber da haben sie dann doch umgeschlagen und sind nach Thailand gereist. Dort befindet sich nämlich auch eines der titelgebenden Hotels der White Lotus Kette und wir lernen meistens die Betreibenden kennen, aber vor allem auch die Gäste, die sehr wohlhabenden Gäste, die an diesen Urlaubsort kommen, der ja auch von vielen verschiedenen Figuren geprägt wird, wo reich auf arm trifft, wo, keine Ahnung, höflich auf unhöflich trifft. Okay, das ist ein sau unspektakuläres Beispiel, aber man schaut diese Serie schon mit einer gewissen Lust daran, wie sich diese Figuren in äußerst unangenehme Situation bringen. Und es geht halt oft tatsächlich um diese Ungleichheit, die dann an einem von Tourismus befallenen Ort zu entdecken ist, viel eben von diesen Menschen, die gar nicht mitkriegen, wie die Welt um sie herum wirklich funktioniert, sondern einfach nur gefangen sind in ihrer Eitelkeit, in ihrem Egoismus, in was auch immer. Und ein ganz großer Reiz an diesen White Lotus-Geschichten ist nicht nur, dass die Figuren aufeinander losgehen, sondern eben auch von wem diese Figuren gespielt werden. Also das hat sich die Serie so ein bisschen als den kleinen Joker rausgearbeitet, dadurch, dass sie gesagt hat, okay, wir sind jetzt im Anthologieformat, jedes Mal irgendwie ein anderes Hotel, dadurch neue Gäste, die anreißen und von sehr spannenden Figuren, von sehr spannenden Schauspielern gespielt werden können. Ich überlege gerade, wer war so das Highlight in den letzten Staffeln, vermutlich in der zweiten, für mich irgendwie Aubrey Plaza, weil sie wurde eigentlich geboren, um in der Welt von The White Lotus Unruhe zu stiften. In der
Jennifer
Staffel.
Coolidge.
Ja, stimmt, Jennifer Coolidge ist eigentlich schon so die, wenn man überlegt, sie kam ja auch in zwei Staffeln vor, wenn man überlegt, wer ist so die Galionsfigur von White Lotus, dann kann man Jennifer Coolidge da nehmen. Hat ihrer Karriere, glaube ich, auch nochmal so einen zusätzlichen Boost gegeben. Auf jeden Fall jetzt neue Staffel, neues Glück mit wirklich wieder einem Cast, der durch die Bank mit spannenden Namen aufwartet. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Also wir haben an allererster Stelle die, auf die ich am allerneugierigsten bin, Carrie Coon, die Serienkönigin des großartigen Jahres, in der sie gleichzeitig in Fargo und was war das andere? Damn, The Leftovers natürlich. Ja, Fargo und Leftovers, Star Carrie
Coon. Proxima Midnight Express.
Genau, ihr kennt sie aus dem Marvel Cinematic Universe als Proxima Midnight. Oder auch nicht, das ist eine von Thanos Handlangerin in Infinity War, eine Rolle, wo sie besetzt wurde und komplett unter Wert verkauft wurde. Also Carrie Coon ist wirklich eine grandiose Schauspielerin und ich kann mir nur, oder vermutlich kann ich mir nicht vorstellen, was sie mit den von Mike White geschriebenen Drehbüchern anstellt. Das wird sicherlich großartig, an ihrer Seite zu sehen. Ex-Harry Potter-Bösewicht Jason Isaacs, hier Lucius Malfoy, für alle, die ihn nicht mehr in Erinnerung haben. Ich glaube, das könnte auch super pissig werden. Walton Goggins kommt dazu. Und Walton Goggins ist jemand, wenn der irgendwo auftaucht, weiß man, okay, irgendwas wird gleich komplett eskalieren. Jemand, der geschaffen wurde, um zwielichtige Figuren zu spielen oder direkt Bösewichte. Dann ist dabei Michelle Monaghan, Parker Posey, Patrick Patrick Schwarzenegger, der Sohn von Arnold Schwarzenegger. Ich würde mich ehrlich gesagt noch mehr drüber freuen, wenn Arnold Schwarzenegger...
Sag doch einfach Patrick Schwarzenegger.
Ja, gell, es ist schlimm, wenn man von den ganzen englischen Namen kommt. Egal, Scott Glenn spielt noch mit, Lisa von Blackpink spielt mit, hello, aus Deutschland. Christian Friedel ist dabei, der letztes Jahr das Zone of Interest gespielt hat und ich glaube, dem White Lotus könnte sich in Sachen Tonfall nicht härter davon unterscheiden. Und um den Bogen nochmal vielleicht zu schließen, wir haben mit Carrie Coon einen Star aus dem MCU und wir haben mit Leslie Bibb einen Star aus dem MCU in der dritten Staffel von White Lotus. Und falls ihr euch fragt, was Leslie Bibb, sie hat Christine Everhart gespielt. Das ist die Journalistin aus Iron Man 1 und Iron Man 2. Genau. Also ich glaube, White Lotus Staffel 3, da wird sehr viel los sein. Ich habe mega Bock auf diesen Cast. Ich hoffe, es wird noch abgründiger als in den vorherigen Runden und dass sie auch wieder aus der Umgebung, aus der Landschaft, aus diesem Ressort, aber auch irgendwie aus dem Land selbst was rausholen. Weil das fand ich in der Sizilien-Staffel auch wieder. Die hat sehr davon gelebt, dass, weiß nicht, so einzelne Roadtrips stattgefunden haben. Also, dass du nicht nur in den Gängen des Hotels bist, sondern auch irgendwie diese Figuren mit der Kultur clashen. Genau. 8 Folgen haben sie dieses Mal dafür Zeit. Das ist bisher die längste Staffel. Also Staffel 1, wie gesagt, war damals als Miniserie mit 6 Folgen geplant. Staffel 2 hat eine Bonusfolge bekommen mit 7 Folgen unterm Strich dann und jetzt sind wir bei 8 angekommen. Ihr wisst, was das für Staffel 4 bedeutet, die auch definitiv kommen wird.
Ich freue mich auf die dritte Staffel. Ich mache dieses Jahr in Thailand Urlaub. Da kann ich schon mal Motivation holen und gucken, Christian Friedel, wie man sich als Deutscher dann in Thailand nicht verhalten soll.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Aber wichtige Frage, hast du den Urlaub auf Basis der White Lotus-Ankündigung gebucht oder unabhängig davon?
Nein, das ist schon lange in Planung, ist auch nicht das erste Mal.
Oh, okay. Na gut.
So, dann geht's weiter mit der nächsten Serie. Am 19. Februar bei Disney Plus, Win or Lose, das könnte auch auf die Serie selbst zu treffen sein. Entweder wird sie ein Gewinn oder ein Verlust. Für alle Pixar-Fans ist nämlich eine neue Pixar-Serie. auch eine Serie, die man jetzt mal mit der ganzen Familie gucken kann. Vor über 4 Jahren wurde die schon angekündigt und sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen und wurde dann aber mit Traumstudios, der Alles-steht-Kopf-Serie, getauscht. Und jetzt kommt sie wirklich am 19. Februar, 8 Folgen mit um die 20 Minuten Länge. Und die Geschichte dreht sich um ein Softball-Team einer Mittelschule, genannt die Pickles. Und deren großes Championship-Spiel steht kurz bevor. Und das Besondere an der Serie ist, dass sie in jeder Folge die Tage vor diesem Spiel immer aus der Perspektive anderer Charaktere beleuchtet und so den persönlichen Geschichten der einzelnen Teammitglieder und ihren Ängsten, Sorgen und Problemen folgt. Und dabei sollen dann auch, was ich ganz spannend finde, unterschiedliche Animationsstile zum Einsatz kommen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf neuen Pixar-Nachschub. Ich habe die Alles-steht-Kopf-Serie überhaupt nicht gemocht. Die konnte mich leider nicht umhauen. Aber als großer Film aller anderen Pixar-Filme habe ich große Hoffnung, dass die Serie diesen Feel-Good-Spagat zwischen Humor und Emotionen hinbekommt. Und auch sehr interessant, die Musik zur Serie wurde von Ramin Djawadi komponiert, der unter anderem für seine Serien-Scores zu Game of Thrones, Westworld, House of the Dragon und zuletzt auch Fallout bekannt ist. Das ist schon mal sehr spannend, dass jetzt eine Kinderserie komponiert. Und ein Dämpfer gibt's aber, und der sollte nicht unerwähnt bleiben bei der Serie. Im Dezember letzten Jahres wurde nämlich bekannt, dass sich Disney dazu entschlossen hat, die Storyline eines Transgender-Charakters aus der Serie komplett zu streichen und diese jetzt mit veränderten Dialogen als Cisgender-Mensch dargestellt wird und alle Hinweise auf seine Queerness entfernt wurden. Das finde ich extrem traurig und setzt, wie ich finde, auch ein völlig falsches Zeichen und ist ein bedenklicher Trend. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich habe trotzdem Hoffnung, dass die Serie trotzdem unterhaltsam wird. Matthias, bist du Pixar-Fan?
Was ist denn das für eine Frage? Natürlich bin ich Pixar-Fan.
Hast du ein Herz? Könnte auch einfach die Frage sein.
Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass ich ein Herz habe. Ärzte haben es mir attestiert.
Und seitdem guckst du Pixar-Filme, ja.
Ja, ich war jetzt auch nicht komplett umgehauen von der Inside Out-Serie hier Dream Productions, aber ja, also werde ich auf alle Fälle schauen, das ist eine Pixar-Serie. Hallo, was? Worüber reden wir eigentlich?
Dann geht's weiter mit der nächsten Serie am 20. Februar.
Einen Tag später nach Win or Lose könnt ihr Zero Day bei Netflix schauen. Nicht zu verwechseln mit 1000 anderen Filmen, die Zero Day oder Zero Days heißen. Das ist wirklich ein Minenfeld da draußen. Wenn ihr das mal bei einer Filmdatenbank in die Suche eingebt, werden euch 1000 Vorschläge angezeigt. Dürfte einer der größten Netflix-Hits des Jahres werden, gehe ich mal davon aus. Auf alle Fälle jetzt schon eine Produktion, wo sich der Streamingdienst mit einigen großen Namen schmücken kann. Und der allererste, der da auf dem Callsheet steht, ist Robert De Niro, der jetzt nicht jeden Tag mal in einer Netflix-Serie auftaucht, sondern den meisten vermutlich bei Netflix eher aus 4 Stunden Gangster-Epen wie The Irishman bekannt ist, wo er auch mal in deutlich jüngerer, digital verjüngter Form zu sehen ist. Aber hier, glaube ich, spielt sein Alter eine gewisse Rolle, denn er spielt einen ehemaligen US-Präsidenten, der sich eigentlich längst im Ruhestand befindet und auch denkt, naja, das wird schon. Aber dann kommt es zu einem großen Cyberangriff und er muss zurückkehren, um das Land wieder ja auf Vordermann zu bringen, um Sicherheit walten zu lassen, was auch immer so ein US-Präsident macht. Bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich Zero Day in unserer aktuellen Weltlage, was auch immer, entfaltet. Ich kann es auch noch nicht so ganz einschätzen, was der Tonfall von dem Projekt ist. Also es sieht schon aus wie so ein super spannender politischer Verschwörungsthriller, aber geht das dann in seriöse Töne über oder lehnt sich der Film ein bisschen mehr auch in die Genre-Aspekte, die damit einhergehen oder, weiß nicht, hat einfach Lust am Intrigenspiel. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entfaltet. Auf alle Fälle von Seiten der kreativen Köpfe, die das gemacht haben, würde ich sagen, der ist schon eher so journalistisch inspiriert. Das liegt unter anderem daran, dass hier auch 2 Journalisten die Sache mitgeschaffen haben. Aber den ersten Namen, den ich nennen möchte, ist Eric Newman. Den kennen vielleicht Menschen, die bei Netflix sich in das Narcos-Franchise vertieft haben. Er war sowohl bei der Narcos, der Hauptserie, als auch bei der Spin-off-Serie Narcos Mexiko, hat er als Showrunner fungiert. Und jetzt für Zero Day hat er zusammen gearbeitet mit Noah Oppenheim und Michael Schmidt, die beide aus der NBC News-Ecke kommen und als Journalisten auch schon, weiß nicht, Michael Schmidt zum Beispiel für die New York Times schreibt, als Delegierter, der in Washington DC sitzt und dort über die Politik und so berichtet. Also das hört sich schon eher nach so einem Kreativteam an, was nicht unbedingt an so einer fast schon Camping-Serie wie House of Cards oder so in ihren besten Momenten war, sondern es erweckt für mich nicht nur aufgrund des Titels eher Nähe zu sowas wie Zero Dark Thirty oder so von Catherine Bigelow, dieser wirklich ultra ernste, düstere Polit-Thriller über die Ermordung von Osama Bin Laden. Ja, ich weiß nicht, klingt auf alle Fälle super spannend, ist auch wieder eine Miniserie, wir haben 6 Folgen, ich nehme mal an, die gehen alles so um die Stunde rum, und wenn ihr noch ein Argument braucht, warum ihr das schaut, abseits von Robert De Niro, wir haben ja auch einen Cast, der kann schon fast mit dem von White Lotus Konkurrenz machen, also erstmal spielt hier mit Joan Allen, die ihr bestimmt aus den Bourne-Filmen kennt, das heißt jemand, der prädestiniert ist, um in so einem Verschwörungsthriller aufzutauchen, wir haben Lizzie Kaplan aus Masters of Sex, wir haben Jesse Plemons, der ja sowieso gerade überall ist, auch schon mit De Niro in The Irishman bei Netflix zu sehen war. Wir haben Connie Britton, wir haben Dan Stevens, der gerade in einer seiner besten Bösewichts-Schauspiel-Ehren überhaupt ist. Angela Bassett spielt natürlich mit Clark Gregg, Gaby Hoffman, Matthew Modine und der allerwichtigste Name zum Schluss, Bill Camp. Bill Camp ist ein Gott, wenn es darum geht, einfach mal random in einem Film in einer Nebenrolle aufzutauchen und dann eine Schauspielperformance abzuliefern, die, wo man nicht unbedingt sagt, okay, das war jetzt die Standout-Performance. Dafür ist, glaube ich, Dan Stevens aktuell sehr gut. Aber Bill Camp ist einfach so gut in allem, was er tut. Er gibt jedem Charakter auf einmal so eine Tiefe, so eine Wirklichkeit. Und wenn ihr ihn jetzt im Netflix-Kosmos vielleicht sucht, ist er nicht am Anfang von Queen's Gambit auch der, weiß gar nicht, was seine Rolle genau ist, der Hausmeister oder so, der der jungen Beth das Schachspielen beibringt? Ich glaube ja. Also Bill Camp, bitte unbedingt auf dem Schirm haben, wenn ihr das nicht eh schon tut, und wegen ihm könnt ihr Zero Day schauen, aber vielleicht auch wegen irgendeinem der anderen vielen Namen, die ich gerade genannt habe, unter anderem Robert De Niro, man kennt ihn.
Du hast mich überzeugt, Matthias.
Na ja, gut. Wirst du das schauen oder hast du schon gesehen?
Nee, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, bei dem Cast komme ich nicht drum rum.
Ja.
Auch wenn ich nicht so der größte Fan von Politthrillern bin, aber ja.
Also ich habe mega Bock drauf, es sieht auch wirklich wie so eine Blockbuster-Serie einfach aus, also könnte schon stark werden.
Groß. Was auch sehr groß werden wird und auch am 20. Februar startet, ist eine Serie, zu der uns unsere Reacher-Expertin Andrea eine Sprachnachricht zukommen hat lassen.
Hi, hier ist Andrea und ich darf euch die freudige Kunde überbringen, dass am 20. Februar die sauunterhaltsame Action-Thriller-Serie Reacher zurückkehrt, mit der 3. Staffel bereits bei Amazon Prime Video. Und als inoffiziell Abgeordnete beim Moviepilot für Dad-Serien freue ich mich natürlich besonders darauf, wobei man sagen muss, dass Hauptdarsteller Alan Rickman persönlich mal meinte, dass diese Serie nicht nur für Väter, sondern für Leute jeglichen Geschlechts und jeglichen Alters ist und Spaß macht, und er da sehr viel Fanpost von allen möglichen Menschen bekommt. Die erste Staffel war ein riesiger Spaß, die zweite Staffel war um einiges schwächer. Ich freue mich trotzdem auf Staffel 3 und ich kann euch auch kurz erklären, warum. Sie basiert nämlich auf der Romanvorlage Der Janusmann. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Reacher-Bücher von Lee Child. In Der Janusmann geht Reacher aber wieder auf eine Solo-Mission, so wie in Staffel 1. Und wenn ihr noch nie was von Reacher gehört habt, also Reacher ist ein sehr muskulöser, sehr kurz angebundener, pensionierter Militärpolizist. Und in Staffel 3 muss er wieder verdeckt arbeiten, und zwar für die US-amerikanische Drogenfahndungsbehörde DEA, von der habt ihr bestimmt schon mal gehört aus anderen Action-Thrillern. Und er ist als verdeckter Ermittler tätig. Sein Ziel? Einen Drogenschmugglerring auffliegen zu lassen. Der größte Bösewicht der Staffel ist allerdings ein Mann, den er für tot gehalten hat, weil er ihn dazumals selber erschossen hat. Unter anderem zurückkehren werden natürlich Alan Rickman als titelgebender Jack Reacher und auch Maria Stan als Neely, die einzige andere Figur, die in den beiden bisherigen Staffeln eine große Rolle gespielt hat. Ansonsten gab es dann nur Cameos. Genau, 20. Februar kommen 3 Folgen zu Amazon Prime Video. Die ersten 3 Folgen der 3. Staffel werden bestimmt wieder die Charts stürmen und danach geht's wöchentlich weiter. Ich wünsche euch damit viel Spaß.
Danke dir, Andrea, für deine Dead-Serien-Expertise. Und dann kommt noch eine raubeinige Serie, glaube ich, am 21. Februar. Was wird das? Ist das eine Woche, ne? Bei Disney Plus, Matthias, da geht's hart zur Sache.
Oh ja, hier wird richtig viel geprügelt in 1000 Blows bei Disney Plus. Das ist die neue Serie von Steven Knight, der zumindest, also für mich, der Steven Knight eher aus dem Kino kennt. Da hat er zuletzt vor allem sehr filigrane Dramen geschrieben über Frauen der Öffentlichkeit in furchtbaren Situationen. Das ist eine Trilogie, die setzt sich aus Jackie Kennedy zusammen, Spencer und Maria, hier Natalie Portman, Kristen Stewart, Angelina Jolie, kam jetzt in den letzten Jahren ins Kino, die hat er alle mit Pablo Larraín zusammen umgesetzt, aber Steven Knight ist vermutlich Serienfans vor allem für Peaky Blinders bekannt, diese große Serie mit Cillian Murphy in der Hauptrolle, die jetzt demnächst auch einen Film nach 6 Staffeln erhält, damit fortgesetzt wird. Und falls ihr euch überlegt, was könnte man in der Wartezeit tun, ich habe meinen 89. Peaky Blinders Rewatch schon hinter mir, ich kann unmöglich diesen Monat zum 4. Mal anfangen, dann schaut vielleicht 1000 Blows. Das erzählt von 2 Freunden, die aus Jamaika ins viktorianische London kommen. Wir finden uns da irgendwo in den 1880er Jahren wieder, die Welt von Sherlock Holmes. Aber hier wird wenig Detektivarbeit geleistet, sondern es gibt einfach nur aufs Maul. Wir sind in der Welt des illegalen Boxens. Und ich meine, ganz so weit sind wir nicht entfernt, wenn wir den Guy Ritchie Sherlock Holmes nehmen. Da begibt sich der Robert De Niro Jr. begibt sich auch in den Ring und vielleicht taucht er da irgendwo im Hintergrund, zumindest in eurer Vorstellung, könnte er ja da irgendwo auftauchen. Genau, illegale Welt des Boxens, das ist so der erzählerische Rahmen und wir erleben da eine ruppige, blutige Außenseiter-Underdog-Geschichte, die, glaube ich, mit sehr viel Britishness daherkommt. Ich glaube, insgesamt sind 12 Folgen geplant von Peaky Blinders, wieder so... ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gegensätzliche Angaben gefunden. Manche sagen, das ist eine Staffel, manche sagen, das ist einfach 2 Staffeln. Max, hast du da mehr Expertise und Insiderwissen schon am Start?
Ich hatte auch 2 Staffeln gehört.
Ja, also würde zumindest Sinn ergeben, weil Steven Knight eher in diesem 6 Episoden-Format pro Staffel arbeitet. Genau, das startet auf alle Fälle am 21.02. bei Disney Plus.
Und wenn ihr am 21. Februar nicht Boxen gucken möchtet, dann könnt ihr was anderes gratis in der ARD-Mediathek noch streamen.
Ja, da geht nämlich direkt die ganze Welt unter. Families Like Ours heißt
Familienunterhaltung.
Genau. Schaut das dänische Drama über den Weltuntergang von Thomas Winterberg. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Regisseur, war damals eine der zentralen Figuren der Dogma 95-Bewegung zusammen mit Lars von Trier. Falls euch das nicht sagt, das war ein Manifest, was diverse Filmschaffende zusammengetragen haben, wo es darum ging, irgendwie so der Effekthascherei des Kinos entgegenzuwirken. Die wollten ganz pure Filme drehen, wo sie ungefähr auf alles verzichtet haben, was man in einer großen Studiokulisse mit CGI-Effekten und Scheinwerfern und sonst was auch immer hinkriegt. Also es musste vor Ort gedreht werden, es durfte kein zusätzliches Licht verwendet werden, keine Musik im Hintergrund eingespielt werden. Wer in diesem Dogma-Film Musik haben wollte, der musste eine Blockflöte mit ins Bild bringen, damit diese Musik dann auch da drinne ist. Das lohnt sich auf alle Fälle, damit sich mal auseinanderzusetzen. Das aber nur am Rande, denn Thomas Winterberg hat sich in den vergangenen Jahren auch wieder weit von diesen Dogma-Filmen entfernt und auch groß aufwendig inszenierte Sachen gedreht. Ich glaube, so am bekanntesten ist er für seine Zusammenarbeiten mit Mads Mikkelsen. Da gibt's einmal das Missbrauchsdrama Die Jagd und jetzt in den letzten Jahren natürlich ganz groß das Alkoholdrama Der Rausch. Der war zumindest hier in Berliner Kinos ein riesiger Hit und ist hoch und runtergelaufen. Und jetzt begibt sich Thomas Winterberg für 7 Folgen nach Dänemark. Er beobachtet da, wie der Meeresspiegel steigt, eine Flutkatastrophe dafür sorgt, dass die Menschen aus ihrem Heimatland vertrieben werden und sich fortan auf der Flucht befinden. Und das ist natürlich eine große, packende Endzeiterzählung, die ich selber noch nicht gesehen habe, aber wirklich neugierig bin, weil ich Winterberg eigentlich als Regisseur wahnsinnig spannend finde und da er auch wirklich bei allen 7 Folgen hier auf dem Regiestuhl saß, überlege ich tatsächlich mir das anzuschauen. Meistens hat man es ja so, dass irgendwie einer dieser namhaften Regisseure irgendwie den Pilot dreht und damit ungefähr ja, weiß nicht, irgendwie den visuellen Rahmen, den Tonfall irgendwie für so eine Serie festlegt, aber da mit ihm ja schon ein Autorenfilmer, würde ich sagen, das ganze Projekt inszenatorisch fest im Griff hat, bin ich wirklich neugierig darauf. In der ARD-Mediathek könnt ihr das ab dem 21. Februar streamen. Max, was ist dein Lieblings-Dogma-Film?
Oh Gott, Festen.
Festen, genau, das Fest von Thomas Vinterberg. Mm.
Ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich glaube, dänische Serienkost ist immer mal, kann man sich immer mal gerne angucken, vor allem, wenn es jetzt noch so in so eine Genre-Richtung geht. Und es kostet auch nichts, von daher kann man mal in der ARD-Mediathek reingucken.
Das kostet nur unser Leben.
Dann die nächste Serie, Must-Watch-TV im Februar, am 23. Februar bei Paramount Plus, startet die zweite Staffel von 1923. Hatten wir als eine der besten Serien 2023 im Streamgestöber gekürt. Das Ganze ist eine Prequel-Serie zu Yellowstone und ein toller Mix aus Western, Survival-Thriller und Abenteuer. Und auch wieder ein Fall, wo wir viel zu lange gewartet haben auf die neue Staffel. Aber jetzt ist sie endlich da. Worum geht's in der Serie? Ihr müsst Yellowstone nicht geguckt haben. Ihr könnt die Serie auch ganz eigenständig gucken. Im Prinzip setzt sich die Serie aus zwei großen Storylines, beziehungsweise auch drei, zusammen. Und auf der einen Seite haben wir die Yellowstone Ranch in Montana, die vom Ehepaar Kara und Jacob Dutton geleitet wird, gespielt von Helen Mirren und Harrison Ford, why not? Und diese müssen ihr Land und ihre Ranch bis aufs Blut verteidigen, inmitten einer schrecklichen Dürre, eskalierender Konflikte mit Konkurrenten und den Intrigen eines Industriemagnaten, der sich das Land der Duttons unter den Nagel reißen will. Also einfach ausgedrückt, für die Familie steht jetzt ein Krieg bevor und alle Hoffnung liegt auf der Rückkehr von Karas und Jacobs Neffen Spencer. Der wird gespielt von Brandon Sklenar. Und der befindet sich allerdings nicht in Amerika, sondern am Anfang der Serie in Afrika, wo er sich nach dem Ersten Weltkrieg hin geflüchtet hat und als Jäger dort arbeitet. Und hier verliebt er sich in die Britin Alexandra, die mit ihm durchbrennen will und ihn auf die Reise in Richtung Amerika folgt. Nur diese Reise wird dann bald für beide zum albtraumhaften Survival-Abenteuer durch Afrika auf hoher See. Überall trachtet ihn die Natur nach dem Leben. Und so viel kann ich schon mal verraten. In Staffel 2 hat er es immer noch nicht nach Hause geschafft, nach Montana. Und auf die zweite Staffel freue ich mich jetzt auch wie kaum eine andere Serie im Februar, weil im Trailer sieht man schon, in den neuen Folgen bricht jetzt ein harter Winter über Montana herein, der die Duttons vor noch größere Herausforderungen stellt, während der Kampf um ihre Ranch immer gnadenloser wird und vor allem auch Spencer die Zeit dann davon rennt, möglichst schnell nach Hause zurückzukommen. Ich freue mich richtig, 8 neue Folgen sind das und ursprünglich war der Plan, dass Staffel 2 die Serie abschließt, was die Trailer aber bisher irgendwie plötzlich verheimlichen. Mal schauen, ich denke aber schon, dass es die letzte Staffel sein wird, weil das titelgebende Jahr 1923 halt mit dem Winter jetzt auch zu Ende ist. Also es ist nur logisch.
Ja,
ich glaube, bei dir ist die Serie, ich glaube, das ist eine der Yellowstone-Serien, die du gesehen hast, oder?
Ja, also ich glaube, nach wie vor habe ich bisher die Mehrheit der Yellowstone-Serien gesehen, außer halt Yellowstone selbst. Aber ich habe sowohl 83, knapp daneben, 1883 und 1923 habe ich beide gesehen, fand ich beide sehr gut. 23 habe ich ehrlich gesagt nur wegen Harrison Ford geschaut und habe dann feststellen müssen, nee, das ist wirklich ziemlich packend. Und was die Serie wirklich so als Bonus auf ihrer Seite hat, ist dieser zusätzliche Abenteuerhandlungsstrang, den du ja auch schon erwähnt hast, der bringt irgendwie nochmal so eine ganz andere Dimension rein. Irgendwie auf der einen Seite Helen Mirren und Harrison Ford sehr mit ihren doch letzten Endes Western verbundenen Themen, alles so Variationen von Dingen, die man schon mal gesehen hat, aber auf einmal kommt da dieser ganze Blick in die Welt und wie die Welt irgendwie zusammenwächst, aber auch irgendwie auseinanderdriftet und so weiter und keine Ahnung, überhaupt dieser Aspekt des Reißens, der dann damit da drinnen steckt, wo ich, also wie gesagt, Yellowstone nicht gesehen habe, aber da geht es ja schon viel um Amerika und das Land und das ist ja auch, weiß nicht, im Kontext des Westerns ein mega spannendes Thema, aber das zu erweitern irgendwie mit der Geschichte raus in die Welt und dann auch wieder zurück irgendwie, das ist schon, ja, also ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass das theoretisch noch weitergehen könnte, weil alles nach Epos schreit.
Nennen wir dann einfach eine neue Serie, 1924. So, jetzt kommt aber eine neue Serie, die nicht 1924 heißt. Sie startet am 26. Februar bei Apple TV Plus und sie heißt Krank Berlin. noch eine Serie aus unserer Jahresvorschau auf die interessantesten Neuheiten dieses Jahr. Und es ist jetzt schon die zweite deutsche Serie bei Apple TV Plus. Und die lässt sich am ehesten als Mix, glaube ich, beschreiben aus Emergency Room und The Bear. Und zwar ist es eine Krankenhausserie, die uns in die überlastete Notaufnahme eines Krankenhauses im Berliner Brennpunkt Kreuzköln führt. Und worum geht es? Es geht um Dr. Parker, eine Ärztin aus München, die nach einem persönlichen Fehltritt alle Zelte abbricht und in Berlin die medizinische Leitung einer Notaufnahme übernimmt. Nur leider befindet sich diese im schlimmsten Krankenhaus Berlins, wo das Personal überfordert, chronisch übermüdet und absolut gestresst ist und schon Wetten abschließen kann, wann wohl die nächste Chefin direkt wieder das Handtuch schmeißt. Und deshalb muss sich Dr. Parker erstmal vor ihrem neuen Team beweisen, ehe sie die Notaufnahme mit ihren Ideen für Maßnahmen und Reformation auf Vordermann bringen kann. Allerdings bekommt sie dabei heftigen Gegenwind, vor allem vom Arzt Dr. Ben Weber, der seine eigenen Methoden hat, um mit dem ständigen Stress und der Überlastung und den Herausforderungen eines gnadenlosen Gesundheitssystems fertig zu werden. Stichwort Drogen. Und auf jeden Fall klingt das nach einer richtig spannenden Krankenhausserie, wie man sie so überhaupt, glaube ich, noch nicht aus Deutschland oder aus der deutschen Serienwelt kennt. Und wenn sie nur annähernd so präzise und nahbar wie beispielsweise The Bear dieses Stresslevel ihrer Charaktere transportieren kann, dann könnte das, glaube ich, ein großes Highlight werden. Insgesamt sind es 8 Folgen und die starten dann am 26. Februar wöchentlich bei Apple TV Plus. Matthias, traust du dich in Berliner Krankenhäuser danach noch?
Ich weiß nicht, aber ich will das auf alle Fälle schauen. Du hattest mich schon beim The Bear-Vergleich. Und wenn das ansatzweise in diese Richtung geht, klingt das gut. Ich musste gerade, erinnerst du dich, es gab doch mal mit Ben Whishaw auch so eine Krankenhausserie. Die hatte ich mir auch vor Ewigkeiten auf den
Zettel geschrieben. Genau, so ähnlich stelle ich mir das auch vor. This is going to hurt, hieß die.
Ja. This is going to hurt. Das wollte ich auch schon die ganze Zeit mal irgendwie gucken, weil ich habe auch das Gefühl, dass da sehr viel von The Bear oder so den Grundstrukturen von The Bear wiederzuerkennen ist. Ja, nee, also wenn ich die Zeit finde, werde ich da auf alle Fälle reinschauen.
Das neue Seriengenre, Stressserien.
Ja, Stress-Cinema. Seit Uncut Gems auf einem völlig neuen Level.
Dann springen wir zum 27. Februar auf Netflix.
Ja, da kommt, da ziehen wir alle ein in Toxic Town. Eine britische Serie, geschrieben von Jack Thorne, das ist ja auch einer, der öfter mal auftaucht, wenn es um die großen britischen Leute geht, die gerade irgendwie TV, Fernsehen, Kino, Serien, was auch immer machen. Witzigerweise ist das Ding, womit ich ihn am ehesten assoziiere, seine Arbeit fürs Theater. Er hat nämlich Harry Potter und das verwunschene Kind geschrieben und jetzt seine neueste Schöpfung ist hier das Stranger Things Theaterstück, was man seit letztem Jahr, glaube ich, in London sehen kann. Er hat aber auch tatsächlich schon Zeug mit bewegten Bildern gemacht, also er steht ja jetzt nicht ganz zufällig bei einer Serie in den Credits. Er hat nämlich unter anderem die hier Enola Holmes, könnt ihr auch bei Netflix schauen, diese Geschichte hat er geschrieben und seine größte Serie bisher, glaube ich, wo er so als einer der leitenden Autoren hinten dran steht, ist His Dark Materials. Das ist die Neuverfilmung von dem, was damals mit Der Goldene Kompass und Nicole Kidman und Daniel Craig ins Kino kommen sollte in den 2000er Jahren, beziehungsweise ein Film sogar gekommen ist. Danach wurde die Geschichte nie weitererzählt. Jack Thorne hat sie in 3 Staffeln, ist deutlich weitergekommen als die Kinoversion. Jetzt geht er ins Jahr 1980 oder in die 1980er Jahre in das kleine britische Städtchen Corby. Das da ist sehr viel Stahlindustrie im Gange und im Zuge von dieser großen Industrie wird auch sehr viel Müll entsorgt und ihr ahnt es schon, wie das so oft ist, wo Giftmülldeponiestätten sind, passieren Dinge kommen Dinge ins Wasser, kommen Dinge in den Boden und die Menschen, die Folgen austragen müssen, sind meist irgendwelche jungen, kleinen Kinder, in diesem Fall neugeborene Babys, die mit Defekten aufwachsen und Jahre später nehmen es die Mütter, also wir folgen hier 3 Müttern in der Serie, auf sich für Gerechtigkeit zu kämpfen und dieser Kampf für Gerechtigkeit findet vor Gericht statt, wo es im Endeffekt eine David gegen Goliath Geschichte ist, die Menschen, die davon betroffen wurden, gegen die großen mächtigen Konzerne, denen das eigentlich alles egal ist. Als ich das gelesen habe, musste ich natürlich sehr viel an hier den Teflon-Film denken mit Mark Ruffalo, der vor ein paar Jahren ins Kino kam, dessen Titel mir gerade auch schon wieder nicht einfällt. Dark Waters hieß der im Original, ich glaube im Deutschen Ah, mir fällt es nicht ein. Egal, Dark Waters auf alle Fälle schauen ist vielleicht so einer der besten Filme aus diesem Subgenre des Gerechtigkeitsdramas, des Gerechtigkeitsfilms, den wir in den letzten Jahren hatten. Und ich glaube, dass Toxic Town definitiv in dieser Hinsicht einen Blick wert ist, auch weil wir hier wieder einen ziemlich interessanten Cast haben mit einigen Leuten, die man so aus Großbritannien kennt. Angefangen bei Ex-Doctor Who, Jodie Whittaker, Robert Carlyle, Rory Kinnear und Amy Lou Wood, die ich vorhin völlig unterschlagen habe, als ich den Cast von White Lotus runtergebetet habe. Die taucht auch in der dritten Staffel auf und dann gleich ein paar Tage später könnt ihr sie in Toxic Town sehen. Das Gute ist, das ist eine Miniserie, die auch recht kompakt ist, nämlich mit 4 Folgen von je einer Laufzeit von 60 Minuten. Also das lässt sich theoretisch sogar an einem Abend wegbingen. Ist dann eher die Frage, ob man das aufgrund des harten Themas dann so schnell bingen will oder nicht vielleicht doch nach einer Folge erstmal einen Schritt zurücktreten und das Gesehene zacken lassen will. Klingt auf alle Fälle sehr vielversprechend.
Klingt nach einem sehr interessanten, vielleicht Geheimtipp, mal gucken, wie gut das wird und mit 4 Folgen. Also für alle True Crime Fans ist es, glaube ich, auch interessant. Und ich habe noch einen Serientipp aus Großbritannien mitgebracht. Der startet ebenfalls am 27. Februar. Allerdings in der Arte Mediathek könnt ihr also auch gratis streamen. Und die Serie heißt Douglas ist cancelled. Ist cancelled, genau. Die neue Serie von Stephen Moffat, dem langjährigen Doctor Who Showrunner, haben wir wieder eine Verbindung, und Sherlock Co-Schöpfer, der doch für seine oft sehr wendungsreichen Serienstoffe bekannt ist und für seinen Stil. Und die letzten Serien, die er geschrieben hat, waren Dracula, Time Traveler's Wife und Inside Man. Und jetzt Darkness is Cancelled, eine Miniserie, auch mit 4 Folgen, auch sehr kompakt. Und wie der Titel es vielleicht schon verrät, im Zentrum geht es um den Fernsehmoderator Douglas Bellows, wird gespielt von Hugh Bonneville, der in den sozialen Medien angeprangert wird, auf einer Hochzeit einen sexistischen Witz gemacht zu haben. Was für ein Witz das war und ob er den wirklich von sich gegeben hat, erfahren wir nicht, denn hier geht es um den riesigen Shitstorm, in dem sich Douglas plötzlich wiederfindet und der sein Leben immer weiter entgleisen lässt. Und mitverantwortlich dafür ist seine Co-Moderatorin Madeline Crowe, noch ein Doctor Who-Gesicht, Karen Gillian, genau, und es gibt noch mehr Doctor Who, wieder Reunions, Alex Kingston, River Song aus Doctor Who spielt Douglas' Ehefrau, also für Doctor Who-Fans schon mal ein Must-Watch, genau, Madeline Crowe, die gießt Öl ins Feuer, indem sie diesen anprangernden Tweet scheinbar mit der Absicht, sich für ihren Kollegen einzusetzen, retweetet und damit den Skandal noch mehr Aufmerksamkeit bringt. Und das, ob das jetzt Absicht war oder ein gut gemeinter Fehler, das muss man in der Serie herausfinden. Will sie Douglas wirklich unterstützen oder insgeheim vernichten? Und genau diese Ungewissheit, das macht ihre Figur gerade am Anfang extrem spannend. Und mehr will ich auch gar nicht verraten, weil die Serie so einige Twists auf Lager hat, wie man das für Stephen Moffat bei Stephen Moffat kennt. Und die Serie hat mich wirklich positiv überrascht. Sie ist wirklich spannend und überraschend bis zum Schluss. Und vor allem Karen Gillian liefert eine ihrer besten Performances in der Serie ab. Allein dafür sollte man sie schon gucken. Unbedingt schauen ab 27. Februar in der Arte Mediathek. Allerdings ist sie dort nur bis 27. Juni verfügbar. Also schnell, schnell 4 Folgen gucken.
Es sind echt in diesem Podcast alle 3 großen Serienmacher aus Großbritannien vertreten mit Jack Thorne, Steven Knight und hier jetzt Dr. Who.
Fehlt nur noch Russell T. Davis, aber der hat nicht die letzte Serie jetzt gemacht.
Krasses Line-Up, also, ja.
Du darfst den Monat abschließen, 27. Oh, ja. Februar, bei Netflix, ja, ein Rausschmeißer.
Bei Netflix, ein Rausschmeißer, ein guter Rausschmeißer hoffentlich. Wir wechseln einmal rüber nach Amerika und haben eine Mischung aus Sport, Geschichte, Komödie, Workplace, Comedy, created by unter anderem Mindy Kaling, die ihr hoffentlich alle aus The Mindy Project, aus The Office, aus Late Night, was auch immer kennt. Mindy Kaling, sehr, sehr lustige Person, die schon ganz, ganz, ganz viele tolle Geschichten sowohl vor als auch hinter der Kamera begleitet hat. Sie arbeitet hier mit diversen Menschen zusammen, unter anderem der Comedian hier Ike Barinholtz ist mit dabei und ich glaube, warum die Serie den meisten Menschen irgendwie ausgespuckt werden wird, ist aufgrund der Hauptdarstellerin Kate Hudson, die eine der großen Rom-Com-Figuren der 2000er, war jetzt zuletzt nicht mehr so präsent irgendwie, hat aber doch einiges gemacht. Also bei Netflix war sie jetzt zum Beispiel zuletzt im Ensemble von Glass Onion. Das ist der zweite Teil der Knives Out Reihe mit Daniel Craig hier in der Hauptrolle von Rian Johnson inszeniert und geschrieben. Und die letzte Serie, in der sie mitgespielt hat, das war hier die zweite Staffel von Truth Be Told bei Apple TV Plus. Und jetzt führt sie ihr größtes Projekt seit gefühlt langer Zeit an mit Running Point bei Netflix. Sie spielt Isla Gordon, das ist die neue Chefin der Los Angeles Waves. Das ist eine Basketballmannschaft, ein Basketballteam, eben in Los Angeles. Das Team ist seit langer Zeit im Familienbesitz, ein Familienbetrieb, steuert und lenkt das. Und eigentlich war der Bruder der Hauptfigur lange Zeit derjenige, der die wichtigen Entscheidungen getroffen hat, aber dann selbst passend zu Douglas is cancelled in einen Skandal involviert wurde und zurücktreten musste. Und so erhält jetzt die Kate Hudson-Figur die Chance, da auch mal ein Wörtchen mitzureden und das Ganze zu lenken. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man das Schicksal von der Hannah Whittingham-Figur aus Ted Lasso so rausgeknöpft und gepickt und daraus eine eigene Serie gemacht. Es geht viel darum, wie sie sich als Frau in dieser von Männern dominierten Welt behaupten muss, aber auch wie sie sich irgendwie in diesem doch recht familiären Umfeld schlägt, wo einerseits literally ihre Familie ihr im Nacken sitzt, aber auch irgendwie dieses Team, diese Basketballmannschaft, wo auch ein familiäres Gefühl dasteht. Das hört sich jetzt vielleicht auch erstmal sehr dramatisch an. Ich glaube, dass die Serie ähnlich wie Ted Lasso auch mit sehr viel Feel-Good-Charme um die Ecke kommt. Insgesamt sind das 10 Folgen, die ab dem 27.02. bei Netflix streamen. Und ich glaube, damit kann man dem düsteren, tristen, grauen, kalten Februar auf die letzten Tage dann doch noch ganz gut entkommen.
Und falls ihr noch wissen wollt, wer der Bruder ist, der gecancelt wird, das ist Justin Theroux. Da haben wir den Bogen geschlagen zu unserer Lieblingsserie The Leftovers.
Ja, zusammen mit Karen Kuhn, Justin Theroux und Karen Kuhn in The Leftovers. Das sind Goals einfach, ja.
Genau, das war der Februar. Da sind wir schon wieder durch mit unserer Monatsvorschau. Das waren die unserer Meinung nach 15 spannendsten Serienstarts diesen Monat und eine Übersicht oder die Übersicht aller Titel mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr dann in den Shownotes nochmal. Und dann sage ich dir danke, Matthias, für die ganzen Serien, die du mitgebracht hast.
Ja, ich bedanke mich bei dir für die Einladung in diesen Podcast.
Immer wieder gerne. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.